Mein Name ist Andreas Weigl. Ich bin hauptberuflich am Wiener Stadt- und Landesarchiv beschäftigt als Historiker und externer Dozent am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien. Einer meiner Forschungsschwerpunkte ist der Bereich historische Demografie und Sozialgeschichte der Medizin. Mein Thema ist die Frage der Cholera-Epidemien im heutigen österreichischen Raum im 19. Jahrhundert. Das ist ein Zeitraum, der im Wesentlichen sich so von 1830 bis in die 1870er Jahre erstreckt. Bekanntlich haben im kollektiven Gedächtnis in Wien, im österreichischen Raum, insbesondere die Pest, die Cholera und vielleicht auch die spanische Grippe als Pandemien einen besonderen Platz. Und man kennt es auch von verschiedenen Liedern, Gedichten, Erinnerungsbänden, dass das eben Epidemien waren, die nachhaltig das Verhalten von Menschen verändert haben, insbesondere auch in der Geschichte der Medizin von einer Bedeutung waren. Nun, die Welle der ersten Cholera-Epidemien, die in den frühen 1830er Jahren die Habsburger Monarchie erschütterten, hat schon in der zeitgenössischen Literatur ein vielfaches Echo gefunden. Es wurden in zahlreichen Cholera-Schriften, haben Mediziner versucht, die bisher ja in Europa weitgehend unbekannte Krankheit, deren Verursachung auf den Grund zu gehen. Sie haben Tipps zur Prophylaxe gegeben, stellten Theorien über ihren Ursprung auf und versuchten, charakteristische Krankheitsverläufe zu analysieren. Manche interessierten sich damals auch schon für die geografische Verbreitung der Cholera. Im Allgemeinen überwogen allerdings Fallstudien zu einzelnen Regionen, Bezirken und Gemeinden. Und interessanterweise ist in der modernen geschichtswissenschaftlichen Literatur, also soweit sie sich überhaupt mit der Geschichte von Seuchen befasst, in dieser Beziehung die Situation sehr ähnlich geblieben. Stand in der historisch-sozialwissenschaftlichen Literatur der 1970er und 1980er Jahre noch primär die soziale Ungleichheit vor dem Seuchentod im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses, war es so ab den 1990er Jahren zunehmend die kulturelle Rezeption des Seuchensgeschehens oder aber auch die aus der Bekämpfung der Cholera abgeleitete sogenannte Biomacht des Staates bzw. der Obrigkeiten, etwa im Sinn des französischen Philosophen Michel Foucault. Eine vergleichende Perspektive findet sich zwar dort und da in einzelnen historisch-demografischen und auch umwelthistorischen Arbeiten, jedoch ohne dass sie im Vordergrund der jeweiligen Studien steht. Eine solche möchte ich jetzt mit Bezug auf die Cholera-Epidemien und vor allem die erste Cholera-Pandemie, die Europa betroffen hat und den österreichischen Raum insbesondere betroffen hat, auf die möchte ich jetzt näher eingehen. Nun, zunächst einmal, wie kommt die Cholera überhaupt nach Europa? Man hat sie ja auch als Reisekrankheit bezeichnet. Im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts traten in mehreren Regionen Indiens Cholera-Epidemien auf. Die Infektionskrankheit war dort vermutlich schon seit langer Zeit, also möglicherweise auch schon in der Antike, verbreitet. Jedenfalls aber gibt es schon Berichte ab dem 16. Jahrhundert, gesicherte Berichte auch aus europäischer Provenienz über diese Erkrankung und diese epidemisch auftretende Erkrankung. Sie trat dort allerdings nur vereinzelt in Form von Epidemien auf. Es waren in der Regel eine endemische Verbreitungsform, die sich feststellen lässt. Das änderte sich dann im frühen 19. Jahrhundert. Ab dem Jahr 1817 setzte eine erste pandemische Welle ein, die zunächst verschiedene Teile Asiens und Ostafrikas betraf. Über Nordchina gelangte der Erreger dann nach Sibirien. Übrigens ein ganz typischer Verbreitungsweg für Pandemien, die auch immer wieder Europa heimgesucht haben. Im Jahr 1829 war dann das Orenburg im zaristischen Russland erreicht. Im September 1830 Charkow, im Frühjahr 1831 Warschau und Riga, also das Baltikum. Und damit geriet auch die Habsburger Monarchie in Gefahr, von der Pandemie erfasst zu werden. Die Erreger der Krankheit Cholera-Vibrionen, die das Cholera-Toxin produzieren, werden in der Regel über fäkal kontaminiertes Trinkwasser oder Nahrungsmittel übertragen, wobei für die Übertragung eine hohe Infektionsdosis erforderlich ist. Dies im Übrigen ein Grund, warum in den heutigen entwickelten Industrieländern die Cholera ja erfreulicherweise nicht auftritt. Für die Verbreitung des Erregers sorgten also schlechte sanitäre Verhältnisse, besonders mit Bezug auf Trinkwasser und Entsorgung. Solche bestanden sowohl in Indien, am indischen Subkontinent, als auch in den Gebieten, in denen sich die Seuche durch Truppenbewegungen, durch den Handelsverkehr, der sich ja im 19. Jahrhundert verdichtet hat, oder aber auch manchmal vor Ort durch Überschwemmungen verbreitete. Für die Verbreitung sind feuchtwarme Temperaturen erforderlich. Der Erreger kann in Nahrungsmitteln, die mit verseuchtem Wasser in Berührung kommen, lange überleben. Die Infektion des Menschen erfolgt immer über den Mund, sei es durch den Genuss infizierter Lebensmittel, die Berührung von verseuchten Gegenständen, vor allem aber durch das Trinkwasser in Wasserleitungen oder Brunnen, in denen die Erreger über die Ausscheidungen Infizierter, die nicht unbedingt daran erkranken müssen, gelangen. Manchmal schon einige Stunden nach der Infektion, manchmal erst nach 2 bis 5 Tagen, werden die Infizierten von heftigen Durchfällen befallen, die mit dem Erbrechen verbunden sind, sich immer mehr steigern und dann den Charakter von sogenannten Reiswasserstühlen annehmen. Durch die enorme Dehydrierung fallen die Infizierten in einer weiteren Krankheitsphase dann in eine Art Delirium. Der Kreislauf bricht immer mehr zusammen, die Haut wird faltig, der Leib hart, Teilnahmslosigkeit macht sich breit. 50 bis 60% der Erkrankten, im Fall von Problemgruppen wie Kindern und älteren Personen sogar bis zu 90%, überleben dieses Stadium im unbehandelten Zustand nicht. Das Abklingen der Cholera-Epidemien hatte häufig also mit einem Sinken der Temperaturen zu tun, dem Ende dieser feuchtwarmen Periode. Daher in den Wintermonaten trat die Cholera nicht auf oder nur vereinzelte Fälle. Im Übrigen, diese Symptome, die mit der Cholera, mit dem Ausbruch von Cholera-Epidemien verbunden sind bei den Erkrankten, führten dazu, dass zeitgenössische Ärzte sie als Brechruhe bezeichnet haben. Nun, mit welcher Form versuchte sich die Habsburger Monarchie zu schützen? An sich war ja eine Art Form von Seuchenabwehr schon lange tradiert und etabliert. In der Habsburger Monarchie hatte er insbesondere durch die Pestepidemien des 16. und 17. Jahrhunderts eine Form von Seuchenabwehr durch Abriegelung eine lange Tradition. Dieses Abriegeln erfolgte eben auf Basis eines sogenannten Cordon Sanitaire, der primär zum Osmanischen Reich errichtet wurde. Das war ein System von Grenzsicherungsstationen mit entsprechenden Quarantäneanstalten, die angefügt wurden und die in Form von Seuchenausbrüchen, also vor allem der Pest im Osmanischen Reich, aktiviert wurden. In diesem Fall mussten Reisende in die Quarantänestationen aufgenommen werden. Man hat abgewartet, ob sie erkranken während der Quarantänezeit und hat auch eine entsprechende gründliche Reinigung von mitgebrachten Waren und natürlich auch der Personen, die den jeweiligen Reisegruppen angehörten, vorgenommen. Wenn nun, und das war bei der Pest dann ab den 1740er Jahren glücklicherweise nicht mehr der Fall, aber wenn eine Seuche näher ins Landesinnere vorgedrungen ist, dann hat man versucht, entsprechende Ringe von Cordons Sanitaires auch im Landesinneren, in der Regel an den Grenzen der Provinzen zu ziehen. Allerdings, und das ist das Entscheidende, die Bakteriologie ist ja erst ein Kind des späten 19. Jahrhunderts. Von den tatsächlichen Übertragungsmechanismen und Übertragungswegen hatten die Medizinalbehörden und die jeweiligen Regierungen keine klare Vorstellung. Wenngleich man bis zu einem gewissen Grad von einer Übertragbarkeit der Seuche ausging, man nannte das Kontagiosität. Es war aber durchaus umstritten, ob die Übertragung von Seuchen von Mensch zu Mensch erfolgen würde oder etwa auch durch giftige Dämpfe, die aus dem Boden ausströmen würden, die sogenannte damals verbreitete Miasmentheorie. Was die innere Seuchenabwehr anlangt, war dafür die sogenannte Gesundheitspolizei zuständig. Das war ein System von Vorschriften, die insbesondere in den Städten dafür sorgen sollten, dass erkrankte Personen isoliert werden, in Quarantäne gehalten wurden, aber auch indem man, wenn man die Gefahr eines Seuchenausbruches vermutet hat, darauf gedrängt hat, besonders die Reinhaltung der Luft vor entsprechenden Düften, Gestank, das entsprechend hin anzuhalten und auch die Straßen zu reinigen und ähnliche Maßnahmen mehr. Als dann im September 1830 die ersten Nachrichten vom Ausbruch der Cholera in Moskau, in Wien eintrafen, erging auch bald im November 1830 das allerhöchste Befehl, eine Instruktion an die Sanitätsbehörden und das Personal an den Kordons, die Grenzen zum Russischen Reich und zum Osmanischen Reich entsprechend abzusichern. Es wurden auch an den großen Handelsstraßen entsprechende Quarantänestationen und Sperrlinien eingerichtet, die vom Militär überprüft und kontrolliert wurden. Reisende, das Vieh, aber auch Waren durften nur an bestimmten Orten passieren und waren, wie gesagt, einer Überwachung in den Quarantäne, den sogenannten Kontumatsstationen, ausgesetzt. Ebenso wurden die ja bereits bestehenden Sicherungskordons, wie gesagt, auch an den Grenzen zum Osmanischen Reich und an anderen Grenzen in Funktion gesetzt. Es dürfte allerdings die westlichen Grenzen dürften deutlich weniger streng überwacht worden sein. Und auch das System der Grenzüberwachungen zum zaristischen Russland war eindeutig nicht so strikt und eng, wie das etwa zum Osmanischen Reich aufgrund der Erfahrungen der Pestepidemien der Fall war im 18. Jahrhundert. Es wurden dann auch im Laufe des Jahres 1831 im Landesinneren, also beispielsweise an der nahegelegenen Wien, nahegelegenen Grenze zum Königreich Ungarn, entsprechende Sperrringe und Kontrolleinrichtungen etabliert und diese Absicherungen dann auch Richtung Norden, Richtung Mähren und Böhmen eingeführt. Was jetzt Wien betrifft, wurde am damals ja bestehenden Linienwall ebenfalls versucht zu verhindern, dass Personen, die außerhalb des Linienwalls versucht haben, in die Stadt und die Vorstädte waren dann dies nur mit Kontrolle und mit entsprechender Quarantäne möglich war. Es wurde dann auch entsprechende organisatorische Maßnahmen getroffen, eine entsprechende Zentralsanitätshofkommission eingesetzt und man hat für Personen, die versucht haben, diese Kordons illegal zu überwinden, auch die Todesstrafe eingeführt. Das waren alles Maßnahmen, die im Hochsommer 1831 ergriffen wurden und im Übrigen keineswegs nur für den ostösterreichischen Raum typisch waren. Ähnliche Maßnahmen wurden in Linz, in Innsbruck, in Graz und in anderen Teilen der damaligen westlichen Teils der Habsburger Monarchie ergriffen. Man hat sogar, es gab ja die Vorstellung, dass Seuchen oder überhaupt viele Erkrankungen, Infektionskrankheiten von den ärmeren Schichten, die man als im Schmutz lebend, als unhygienisch in ihren Lebensverhältnissen und unmoralisch natürlich auch betrachtet hat. Man hat also auch versucht, beispielsweise Bettler oder ärmere Schichten, die übers Land gezogen sind, auszuweisen oder überhaupt nicht in die Städte zu lassen. Also entsprechende Maßnahmen würden beispielsweise auch in Linz getroffen bei einer Gruppe von Arbeiterinnen und Arbeitern. Doch, wie sich zeigen sollte, in sehr rascher Zeit, als dann die Cholera im September 1831 vollends im heutigen ostösterreichischen Raum ausgebrochen ist, die getroffenen Maßnahmen erwiesen sich als nahezu völlig wirkungslos. Man hat daher auch schon am 1. Oktober die entsprechende Quarantäne verkürzt, die Todesstrafe für Übertretungen aufgehoben und ab dem Spätherbst mehr oder minder auch entsprechende Maßnahmen in den Städten, etwa die Einrichtung von Seuchenspitälern und von Ärzten, die extra abgestellt wurden für die Bekämpfung der Betreuung der Kranken und Bekämpfungsmaßnahmen der Epidemie, die wurden schon sehr bald gelockert. Dabei hat man ja auch sehr wohl, man denke, wir sind da im metternischen Österreich, das ja durch ein hohes Maß an polizeilicher Kontrolle gekennzeichnet war, einen starken Zugriff auf die einzelnen Häuser gehabt mit verschiedenen Visitationen, die schon im Vorfeld der Seuche passiert sind und die natürlich dann auch intensiviert wurden. Es wurden übrigens auch die Stadt, die in dem Fall Wien, und natürlich gilt es auch für andere Städte, in entsprechende Polizeibezirke geteilt und in entsprechende Quarantänebezirke, die von Kommissaren überwacht wurden, die darauf zu achten hatten, dass die Quarantäne eingehalten wird und im Übrigen die Personen eine entsprechende Versorgung mit Mitteln aus den Apotheken bekommen sollten. Übrigens, Mittel, da ist auffällig, dass man vor allem auf die humoralpathologische Theorie gesetzt hat, das heißt die Armen an Choleraerkrankten, die ohnehin an Erbrechen, an Durchfall gelitten haben, bekamen dann auch noch Brechwurzeln und andere Mittel, die sozusagen die innere Reinigung des Körpers beschleunigen sollten, in der Regel aber dann auch entsprechend zum Tod geführt haben, weil sie den Prozess der Dehydrierung entsprechend verstärkt haben. Es gab übrigens in dem Zusammenhang eine große Ausnahme. Die Homöopathie war zwar im damaligen Kaiserreich Österreich verboten, aber in gewissen Kreisen, vor allem im Adel, durchaus schon verbreitet und beliebt. Und es zeigte sich, dass homöopathisch orientierte Ärzte, wenn sie Kranke betreut haben, dass bei in diesen Fällen die Cholerasterblichkeit doch um einiges geringer war als bei den herkömmlich Betreuten. Und das hatte einfach damit zu tun, dass sie die Homöopathen die Kranken mit ausreichend Trinkwasser versorgt haben. Die übrigen Ärzte sind ja davon ausgegangen, die Erkrankten sollten nur ja nichts trinken. Dann wurden auch noch homöopathische Mittel von diesen Ärzten verabreicht, deren Wirkung allerdings sehr in Zweifel zu ziehen ist, jetzt retrospektiv. Wie ich bereits erwähnt habe, kamen eben diese Maßnahmen durchaus auch in anderen Teilen der Monarchie zur Anwendung. Und da zeigte sich schon ziemlich früh bei der Epidemie des Jahres 1831-32, also der ersten Epidemie, ein sehr starkes Gefälle zwischen Ost- und Westösterreich. Um es ein wenig zu verkürzen, die westlichen Teile des heutigen Österreichs mit Ausnahme Südtirols waren von den Choleraepidemien kaum betroffen. Der heutige ostösterreichische Raum und auch da insbesondere jener Teil der östlichen Landesviertel in Niederösterreich und auch der Obersteiermark, die waren betroffen, andere Teile nicht. Also es zeigt sich, wie sehr der Einfluss der Geografie auch schon bei diesen frühen Choleraepidemien von Bedeutung war. Sollte sich dann übrigens auch bis zum Ende dieser großen Epidemien als dieses Ost-West-Gefälle als dauerhaft erweisen. Wie gesagt, eine gewisse Ausnahme war Südtirol. Da kann man von der begründeten Annahme ausgehen, dass aus dem Lombardo-Venetischen Raum, also letztlich über den Adria-Raum und nicht über Russland bzw. das Osmanische Reich, die Übertragung der Cholera erfolgt ist. Nun zu den ganz kurz ein Zitat zur zeitgenössischen medizinischen Wahrnehmung der Cholera. Es stammt vom niederösterreichischen Sanitätsreferenten Johann Josef Knolz, der in Form einer damals beliebten medizinischen Topografie infolge der schweren Epidemie von 1831-32 einen Bericht geliefert hat. Und ich darf ihn nun in seinen Schlussfolgerungen kurz zitieren. Er hat die Wirkung bzw. die Erklärung für die Epidemie folgendermaßen gegeben. Ich zitiere: Schon früh erschienen die Vorläufer der in Rede stehenden Epidemie und wollte man ihre Spuren bis zum ersten Beginnen verfolgen, so dürften sie schon dem Gange der Krankheitskonstitutionen mehrerer Jahre zu finden sein. Schon seit einigen Jahren hatte der herrschende Genius der Krankheiten den Verdauungsapparat zum vorzüglichen Herd jeder erscheinenden Krankheitsform und so auch die Vorbereitung für die jetzige Epidemie gemacht. Also man sieht klar, dass die Cholera-Epidemie eben nicht als bakterielle Infektion wahrgenommen wurde von den zeitgenössischen Ärzten, sondern als einem Genius einer, wenn man so will, einer ökologischen, umweltbezogenen Konstellation, in der Epidemien ausbrechen. Wobei da auch immer wieder der Gedanke eines Miasmas, also eines aus dem Boden aufsteigenden Krankheitsverbreitung, Gases, dieser Gedanke fortgesponnen wurde. Wie Zeitgenossen die Cholera wahrgenommen haben, geht sehr schön aus einem Tagebucheintrag auch von Franz Grillparzer vom 21. September 1831 hervor. Ich zitiere: Die Cholera ist in Wien. Als sie entfernt war, fürchtet man sich. Als sie zögerte zu kommen, ward man leichtsinnig. Als sie eintrat und von einzelnen wenigen Erkrankungsfällen mit einem ungeheuren Sprunge an einem Tage 1.500 erkrankten und verhältnismäßig viele daran starben und noch dazu fast alle aus den besseren Ständen, war das Entsetzen allgemein. Ich verhielt mich ziemlich gleichgültig, aber als ich im Gasthause mich an den Tisch setzen plötzlich hörte, dass der Advokat Dr. Götz, mit dem ich seit 5 Jahren täglich zu speisen gewohnt war und auch noch den Tag zuvor gespeist hatte, denselben Morgen nach einem kurzen Übelbefinden gestorben sei, schlug es plötzlich grauenhaft in mich. Das ist insofern ein sehr bemerkenswertes und charakteristisches Zitat für diese frühen Cholera-Epidemien, für die Wahrnehmung dieser Epidemien, dass weniger die hohe Mortalität die große Rolle gespielt hat. Also die Mortalität der Cholera-Epidemie war um vieles geringer als etwa bei einer Pest-Epidemie und zum Teil auch geringer als die Typhus- und Fleck-Typhus-Epidemien aus der Zeit der Napoleonischen Kriege. Aber die Plötzlichkeit des Erkranktseins und der rasche Krankheitsverlauf erschütterten die Menschen. Es war eben eine neue, bisher nicht gekannte Erkrankung, eine Epidemie, die also mit einem besonderen Grauen verbunden war, eben aufgrund dieses raschen Krankheitsverlaufes. Nun bietet es sich an, einen Vergleich zu machen, etwa mit der Sterblichkeit in Wien in dieser Frühphase der Cholera-Epidemien mit anderen Landeshauptstädten. Und da gibt sich folgendes Bild. Die Sterberaten, wenn jetzt allgemein betrachtet, bewegten sich in Wien oder Graz etwa in einem Bereich von 35, 40 auf 1000 in dieser Phase, ganz ähnlich auch in Städten wie Linz, Klagenfurt. Sie waren doch um einiges geringer als in Innsbruck und Salzburg und auch im Vorarlberger Raum. Aber insgesamt sind sie doch als hoch zu bezeichnen. Es haben daher auch Historiker die Städte noch im 19. Jahrhundert, so bis in das zweite Drittel des 19. Jahrhunderts, mit einer gewissen Berechtigung als unter Anführungszeichen große Friedhöfe bezeichnet. Also es gab ein ausgeprägtes Gefälle in der Mortalität zwischen Stadt und Land. Wenn man sich aber nun die Sterberaten der ersten Epidemie ansieht, dann sieht man zwar einerseits dieses sehr ausgeprägte Gefälle, also starke Betroffenheit in Ostösterreich, keine oder geringe Betroffenheit im Westen, innerhalb des Ostens, aber lassen sich beispielsweise in Brugg an der Leitha, im politischen Bezirk Brugg an der Leitha, in manchen Teilen des Viertel unter des Wienerwalds, also das sogenannte Industrieviertel und auch im Weinviertel, das waren die am stärksten betroffensten Bezirke und Viertel, Sterberaten feststellen und berechnen, die sogar recht deutlich über den Wiener Raten lagen, also den großstädtischen Raten lagen. Also aus dem geht ziemlich klar hervor, dass es eben nicht allein das Städtische war, dass die Cholera-Sterblichkeit entsprechend in Wien und im Wiener Raum pulverisiert hat oder die allgemeine Sterblichkeit pulverisiert hat, sondern insbesondere die Lage und die Betroffenheit. Da eine kurze Bemerkung zu den Übertragungswegen, eine entsprechend große Rolle spielte bei der ersten Cholera-Epidemie der frühen 1830er Jahre, die Übertragung durch zaristische Truppen, die im Raum Warschau den polnischen Aufstand gegen das zaristische Regime niedergeschlagen haben. Also Truppenbewegungen, die natürlich nicht so leicht einer entsprechenden behördlichen Kontrolle zu unterziehen waren, spielten eine große Rolle. Aber nicht zuletzt auch, und das erklärt ja auch die Verbreitung der Cholera in Europa im 19. Jahrhundert, die deutliche Steigerung der Handelsverflechtungen zwischen dem asiatischen Raum und Europa, die mit so Innovationen wie dem Dampfschiff und der Eisenbahn ja auch verbunden waren. Man kann nun zeigen anhand von Säuglingssterberaten oder auch der Mortalität der Bockenblattern, dass auch in diesen westösterreichischen Städten die Infektionssterblichkeit gar nicht besonders gering war. Also man kann jetzt nicht unbedingt auf Basis dieser Raten der Choleraepidemien schließen, dass etwa die hygienischen Verhältnisse in Linz oder Graz oder ähnlichen Städten um so vieles besser gewesen wären als das in Wien oder in manchen anderen niederösterreichischen Städten der Fall war. Nun, wie hat sich diese Geschichte der Choleraepidemien in der Folge ausgewirkt? Es kam zu weiteren schweren Epidemien in den Jahren 1836, 1849, 1854, 55, 1866 und 1873. Wieder waren in einigen Fällen, und zwar in den meisten Fällen, kriegerische Ereignisse, so etwas wie der Trigger, der Auslöser dieser Epidemien, beispielsweise im Fall von der Epidemie von 1854, 55, der Krimkrieg und im Jahr 1866 der Habsburgisch-Österreichisch-Preußische Krieg, der ja bekanntlich auch den, über den böhmischen mährischen Raum dann auch das Ostösterreich, was die Truppenbewegungen anlangt, betroffen hat. Wenn man nun die Reaktionen im Sinne einer sanitären Revolution, die ja dann erst mit ziemlicher Verspätung im 19. Jahrhundert Platz gegriffen hat, analysiert, dann zeigt sich, dass vor allem in Wien entsprechende Maßnahmen als Reaktion auf die Choleraepidemien getroffen wurden. Das waren im Wesentlichen zwei Schritte. Das eine, man hat versucht, das Kanalisationssystem deutlich auszuweiten. Man hat sogenannte Hauptunratskanäle gebaut an beiden Seiten des Wienflusses. Und die wurden im Übrigen auch im Volksmund als sogenannte Cholera-Kanäle bezeichnet. Das war eine Maßnahme. Und die zweite große Maßnahme war der Bau der sogenannten Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung. Beide Maßnahmen haben das Cholera-Geschehen in keiner Weise beruhigen können. Im Gegenteil, die folgenden Cholera-Epidemien waren zumindest ähnlich schwer wie die erste. Was waren die Gründe? Nun, im Bereich der Kanalisation war es einerseits der Mängel beim Anschluss der entsprechenden Häuser an das Kanalisationssystem. Die Hauskanäle waren vielfach sehr eng, sind bei Hochwasserständen übergegangen. Im Sommer, wenn der Wienfluss wenig Wasser geführt hat, war einfach auch zu wenig Wasser da, um diese neu gebauten Kanalisationssysteme entsprechend zu spülen. Im Bereich des Trinkwassers erwies es sich durchaus als fatal, dass man diese Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung gebaut hat, im wahrsten Sinn des Wortes. Denn diese Wasserleitung hat Ufer aus dem Grundwasserstrom der Donau oder aus dem Donaukanal eigentlich schotterfiltriertes Wasser zur Verfügung gestellt in bestimmten Teilen Wiens. Im Übrigen nur in kleineren Teilen, also von einer Vollversorgung, konnte auch in den verschiedenen Ausbaustufen der Ferdinands-Wasserleitung nicht die Rede sein. Nun zeigte sich aber, dass gerade die an die Ferdinandswasserleitung angeschlossenen Stadtteile höhere Cholera-Sterberaten hatten als andere. Ich kann ein plastisches Beispiel bringen. Grinzing zum Beispiel hatte keine Cholerafälle, weil es im Wesentlichen durch Hausbrunnen versorgt war und sozusagen relativ weit von der Donau und vom Donaukanal entfernt war, während der erste Bezirk bei diesen frühen Epidemien bis in die 1850er Jahre ziemlich hohe Cholera-Sterbezahlen hatte. Das hatte mittelfristig allerdings auch einen positiven Effekt. Die Cholera, wie andere gastrointestinale Erkrankungen, wurde nicht mehr ausschließlich als eine Erkrankung der Armen, der Unsauberen, der moralisch unter bedenklichen Bedingungen, unter Anführungszeichen nach bürgerlicher Ansicht Lebenden gesehen, sondern man hat auch im Bürgertum und in den Oberschichten wahrgenommen, dass die Cholera entsprechend auch die Vermögenden, die reichen Schichten treffen kann, die ja im ersten Bezirk in Wien in höherer Dichte gewohnt haben. Und dies führte dann letztlich zu den entsprechenden Schritten, die zum Bau der ersten Wiener Hochquellenwasserleitung, die 1873 in Betrieb ging, führten. Es war aber dennoch im Wiener Gemeinderat ein harter Kampf, den Befürworter wie der Geologe Eduard Süß und der spätere Bürgermeister Felder führen mussten, gegen die Sparsamen im Gemeinderat, die meinten, man könnte doch mit dem nahegelegenen Donauwasser viel billiger die Bevölkerung versorgen. Entsprechende Wasserleitungsbauten oder auch Kanalisation, Verbesserungen der Kanalisation haben bis in die Zeit der 1870er Jahre, also noch als diese Cholera-Epidemien sehr präsent waren, in den anderen Landeshauptstädten praktisch nicht stattgefunden. Und man wird es wohl einerseits in Verbindung bringen mit den einfach größeren finanziellen Mitteln, die die Stadt Wien, die die Gemeinde Wien zur Verfügung hatte, aber sicher auch mit diesem vorher erwähnten Ost-West-Unterschieden, was die Sterblichkeit anlangt. Ein ganz symptomatischer Fall ist sicher die Landeshauptstadt Innsbruck. In Innsbruck ist es in keiner Phase zu einem Ausbruch einer Cholera-Epidemie gekommen. Es sind nur ganz wenige Fälle in der Geschichte der Cholera in Innsbruck aufgetreten. Und im Übrigen auch sind keine Typhus-Epidemien aufgetreten in Innsbruck. Salzburg wäre ein ähnliches Beispiel. Und das führt sicher zu dem Schluss, dass trotz der allgemein nach wie vor nicht sehr für moderne Verhältnisse, nicht sehr günstigen hygienischen Situation in den Städten, die Versorgung des mittels Brunnenwasser, also letztlich mittels Grundwasser, eine ebenfalls nicht zu unterschätzende Rolle gespielt hat. Denn natürlich waren Innsbruck, Linz oder Graz auch in die entsprechenden Handelswege und Handelsströme eingebunden, die ja für die Verbreitung der Cholera neben den kriegerischen Ereignissen eine ebenso wichtige Rolle gespielt haben. Aber die Hauptversorgung der Menschen in Innsbruck, in Salzburg, in Linz, in Graz mit Trinkwasser erfolgte über Hausbrunnen. Die Bevölkerungsdichte in diesen Städten war allerdings um einiges geringer als das in der rasch wachsenden Haupt- und Residenzstadt Wien der Fall war. Und so spielte dieser Trinkwasserbonus, wenn man es so nennen kann, neben der geografischen Lage eine wichtige Rolle, die entsprechend die Cholera-Sterblichkeit regional sehr unterschiedlich im heutigen Österreich verteilt hat. Ganz langfristig betrachtet führte aber natürlich diese sanitäre Revolution, wie man sie genannt hat, also der Gedanke, dass man über die öffentliche Hygiene, über die Wasserversorgung, über die Kanalisation, Modernisierung der Kanalisation, über die Straßenreinigung, über die entsprechenden hygienischen Bedingungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln, dass man zu einer Erhöhung der Lebenserwartung, zu einer Verminderung der Sterblichkeit und vor allem einer Verminderung der Sterblichkeit an epidemischen Infektionskrankheiten beitragen wollte und sollte. Also diese Reformbewegung hat sehr wohl dann natürlich auch weit über Wien hinaus mittel- und langfristige Konsequenzen gehabt. Man hat, wenn man Wasserleitungen gebaut hat, tiefer gebohrt, man hat versucht, Quellwasserleitungen eben wie im Fall von Wien zu errichten. Das waren allerdings dann alles Entwicklungen erster Zeit um 1900. Und man hat natürlich auch entsprechend investiert in Verbesserungen der Kanalisation. Das galt dann im Übrigen auch für den kleinstädtischen Bereich. Und es war sogar so, dass die Kronländer in der Spätphase der Monarchie eigene Budgets den nicht so finanzkräftigen Gemeinden zur Verfügung gestellt haben, um kleinere oder mittelgroße Quellwasserleitungen zu bauen. Und letztlich hat sich damit die Cholera als, wie sie auch bezeichnet wurde, als Lehrmeisterin der Hygiene erwiesen. Wir werden sehen, ob die Corona-Covid-19-Pandemie in der einen oder anderen Form uns auch als Lehrmeisterin Tipps und Hinweise für den künftigen Umgang mit Pandemien in unserer Welt geben wird. Es bleibt jedenfalls zu hoffen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.